Wir hatten eine wirklich gute Gebetswoche und ich habe mich total gefreut, wie viele Leute da waren. Ich möchte euch heute da noch so ein bisschen mit hineinnehmen, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass ihr den roten Faden mitverfolgen könnt. Und ich irritiert euch das, wenn ich mir hier so einen roten Punkt vor die Stirn klebe? Okay. Ich hatte so einen Eindruck in dieser Woche, wie als wenn man einen Baum gepflanzt hat und der nicht so richtig wachsen will und man hakt nochmal auf drumherum, man gräbt drumherum und begießt. So eine Aufforderung gibt es ja auch in der Bibel, allerdings für einen Baum, der sehr mickrig ist. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so ein Symbol für die Gemeinde, sondern es ist einfach ein Bäumchen, was wirklich noch wachsen soll. Und Gott möchte drumherum graben, aufhaken, begießen, damit der Baum ein stattlicher Baum wird und Früchte trägt. Ich möchte euch in ein paar Gedanken mit hineinnehmen von der Woche. Das sind eigentlich auch die Gedanken gewesen, die uns in der ganzen Zeit davor beschäftigt haben. Ich hänge das gleich mal hier an dieses Flipchart, dann habt ihr das so ein bisschen vor Augen die ganze Zeit. So, das Oberthema war, oder der Hauptgedanke erstmal, war, Gott will sein Heil verbreiten mit seinen Kindern. Das ist erklärte Absicht. Niemand von uns muss Gott daran erinnern, dass er doch vielleicht auch mal an Menschen denkt, die ihn noch nicht kennen, die noch nicht mit ihm unterwegs sind. Das bestimmt so unsere ganzen Gedanken in den letzten Wochen. Er will sein Heil verbreiten. Jesus sagt kurz bevor er zum Vater zurückgeht in den Himmel, bevor er seinen Kreuzestod stirbt, sagt er zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Immer diese Begrüßung, Friede sei mit euch, es ist alles gut, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und das sind so die Dinge, die uns beschäftigen in der letzten Zeit, mal vollkommen abzusehen von dem, was wir so wissen, wie man so das Evangelium verbreitet. Renate hat heute schon einen schönen Abschnitt vorgelesen von Franz von Assisi. Mal ganz absehen davon, sondern mal reinspüren in die Bibel und in die Evangelien. Wie war denn eigentlich Jesus als Gesandter unter den Menschen? Wie war er denn? Und wenn wir dann hören, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, dann dürfen wir uns davon abgucken, wie er war unter den Menschen. Erklärte Absicht ist auch, dass alle Nationen in die Nachfolge gerufen werden sollen. Menschen aller Nationen sollen zu Jüngern gemacht werden. Und da war uns wichtig, wir reden immer so vom Missionsbefehl und ich weiß nicht, ob du dabei so ein bisschen innerlich stramm stehst oder erschauderst und denkst, oh, jetzt muss ich dahin, wo ich gar nicht hin will. Das kann mal sein, aber das ist nicht die Aussage von diesem Auftrag, der da formuliert wird in Matthäus 28. Tatsächlich ist die einzige Form im Befehl, ist macht Jünger. Wenn ihr nun hingegangen seid, da wo ihr hingegangen seid, macht Jünger, indem ihr die Menschen unterweist, indem ihr abfärbt auf die Menschen, indem ihr sie tauft und sie dann tatsächlich auch in diese Zugehörigkeit führt, die Gott will, in diesen Namen, in diesen dreieinigen Gott hinein. Macht Jünger, das ist erklärte Absicht, das ist sozusagen das Vermächtnis, das sind die letzten Worte Jesu, bevor er in den Himmel aufgenommen wird und zum Vater zurückgeht. Dann war uns wichtig, in der Woche nochmal zu betonen, und das hängt mit diesem Graben um das Bäumchen rum zusammen, war uns wichtig, nochmal zu nehmen, wer die Menschen, die an Christus glauben, sind, wer sie sind, was ist ihre Identität. Deswegen der Punkt. Vielleicht prägt sich das ja ein bei dir. Wer möchte, kann sich auch so einen Punkt an die Stirn kleben nachher. Die Identität. Du bist, wenn du an Christus glaubst, Kind Gottes. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Lesen wir im ersten Johanneskapitel. Du bist Kind Gottes. Du hast den Geist des Vaters, nicht den Geist der Furcht, nicht den Geist der Knechtschaft, dass wir uns abermals fürchten müssen, sondern den Geist, der ruft, aber lieber Vater. Und aus irgendwelchen Gründen ist das unglaublich schwer, das zu nehmen und auf sich anzuwenden. Es ist offensichtlich unglaublich schwer. Weil sie so als Christen kommt man ja gerne auch so ganz demütig daher und manchmal Manchmal denkt man, ja, es ist doch eine Anmaßung, das ist doch vermessen. Ich kann doch jetzt nicht behaupten, hier, ich bin ein königliches Kind. Doch, alles andere ist nicht wahr. Wenn du an Christus glaubst, bist du wiedergeboren zu einem Kind Gottes. Du bist Kind Gottes. Identität. Du bist Salz der Erde. Du bist Licht der Welt. Auch eine wichtige Geschichte, die wir in den letzten Wochen viel durchdacht haben. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr, die ihr an mich glaubt, ihr seid das Licht der Welt. Diese Wahrheiten über die Person gehören als Wahrheit unter das, was Gott beabsichtigt für den ganzen Rest der Menschheit. Und es gehört natürlich auch dazu, das sagt ja Jesus bei diesem Auftrag, da, wo man hingegangen ist, jünger Menschen in die Nachfolge zu nehmen, Menschen in die Nachfolge zu rufen, da sagt er auch, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und ich bin bei euch. Und wenn ich jetzt zum Vater gehe, dann werde ich euch den Beistand schicken, den Tröster, den, der euch in alle Wahrheit führt. Und ihr werdet die Kraft aus der Höhe empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Mit dieser Kraft aus der Höhe werdet ihr mich bezeugen. Und da auch noch mal ganz kurz einhaken, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ich finde, das läuft immer sofort in der Rille, Zeugnis geben, reden, 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 Zeugnis geben. Moment, das steht da nicht. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, du bist mit deinem ganzen Wesen, mit deinem ganzen Sein, mit deiner ganzen Ausstattung, bist du Zeuge Jesu. Ich bin bei dir, sagt er. Du bist erfüllt mit der Kraft aus der Höhe. Das sind die Grundlagen. Das ist die Wahrheit. So, worum es uns ging in dieser Woche, und wir haben ganz viel an vielen Abenden in kleinen Gruppen gebetet, sodass jeder aktiv sein konnte, jeder aktiv war. Und ich glaube, wir haben sehr gute, erfrischende Dinge erfahren in den Gruppen. Es ging am ersten Abend darum, diese Identität, die Gott uns zuspricht, neu zu ergreifen. Zu entdecken, mal hinzuhören, woran klemmt das eigentlich? Warum kann ich das nicht nehmen? Und wenn ihr es mir sagt, okay, dann kann ich es vielleicht leichter nehmen. Wir haben in Dreiergruppen zusammengesessen und haben uns das zugesprochen, diese Identität. Haben auch prophetisch übereinander gebetet, du bist Kind Gottes und ich sehe in dir. Ich möchte euch ermutigen, euch darin zu trainieren, wenn ihr euch trefft, wenn ihr andere Christen trefft. Ich möchte euch ermutigen, durch den Geist Gottes, durch diese Kraft aus der Höhe, hat jeder von uns eine Fähigkeit und ein Mandat, Heilsames und Zukünftiges auch in ein Leben hineinzusprechen. Der zweite Abend ging dann darum, so unter dem Stichwort hineinspüren, wie war eigentlich Jesus als Gesandter und wie bin ich dann daraufhin als Gesandter? Der zweite Abend ging darum, teile dein Leben da, wo du bist. Teile dein Leben, so wie ich mein Leben geteilt habe, sagt Jesus zu dir. Teile dein Leben. Unter dem Stichwort Macht Jünger ist inbegriffen, dass Menschen miteinander unterwegs sind. Und ich habe euch ja schon in den letzten Wochen immer wieder gesagt, jeder von uns ist in solchen Prozessen drin, in Jüngerschaftsprozessen. Alle Menschen, die mit dir Kontakt haben und du mit ihnen, sind in einem Jüngerschaftsprozess. Denn du bist Teil ihres Lebens, ob als Nachbar, als Kollege, als Mitstudent oder wie auch immer. Das ist schon ein Jüngerschaftsprozess, der vom Heiligen Geist bebrütet wird. Stell dir wie eine große Wolke vor, die darüber brütet, weil Gott es will, dass Menschen das Heil erleben und erfahren. Der zweite Abend. Teile dein Leben, denn Jesus als Gesandter teilte sein Leben mit den Menschen. Er war vollkommen eins mit der jüdischen Kultur, in der er lebte und hielt sich auch an alles, was in der jüdischen Kultur richtig und gut war. War Teil ihres Lebens und nahm seinen Einfluss auf diese Art und Weise. Wir haben was gemacht an dem Abend, was ich nachher, stellt euch schon mal seelisch drauf ein, auch mit euch vorhabe. Wir haben uns in kleinen Gruppen zusammengetan und haben uns einander erzählt, wo bin ich in meinem Alltag? Wo bin ich eigentlich, wenn ich nicht hier bin? An 6 Tagen in der Woche bin ich nicht hier. An 6 Tagen in der Woche bin ich im Alltag. Wo bin ich da und welche Menschen treffe ich da? Und ich habe mir so sagen lassen aus den Gruppen, dass da auf einmal Dinge zutage kamen, wo dann Leute sagten, das wusste ich ja gar nicht von dir. Genau, das ist ein Schlüssel. Und wir haben uns freigesetzt, ein Segen zu sein, Licht und Salz zu sein in diesem Alltag. Und ich glaube, das ist ein gutes Trainingsfeld für uns, dass wir das regelmäßig tun. Je mehr wir voneinander wissen, je mehr wir uns einander in unseren Alltag zurückschicken, umso besser. Der Teil, der noch fehlt, der kam heute Morgen im Lobpreis schon ausreichend vor, am dritten Abend, war tatsächlich diese Notwendigkeit und dieses Bedürfnis, eigentlich mehr eine Notwendigkeit, erstmal eine Notwendigkeit, richte dich entschlossen auf Gott aus. Als würde Jesus dir sagen, so wie ich mich entschlossen auf den Vater ausgerichtet habe. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Teile dein Leben, wie ich mein Leben geteilt habe. Richte dich entschlossen auf Gott aus, so wie ich mich entschlossen auf den Vater ausgerichtet habe. Und auch darin haben wir festgestellt, fehlt uns noch ganz viel Vertrauen in diesen Gott, der sagt, ich bin Jahweh, der Gott, der für dich da ist. Es fehlt uns noch einiges an dieser Ausrichtung auf Gott. Und wenn Jesus uns sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann wusste er, wovon er redet, weil er richtete sein Leben entschlossen auf den Vater aus. Und er tat nur das, was er vom Vater zu tun bekam. Die Bibel sagt, dass er sagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Ohne den Anschluss an den Vater können wir nicht heilsam unterwegs sein in unserem Leben. Ich möchte noch einmal diese Passage vorlesen aus Matthäus 5, die, glaube ich, sehr alltagstauglich ist. Und einen ganz bestimmten Ausdruck davon möchte ich mir heute noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen mit euch. Matthäus 5, 13 bis 16 aus dieser neuen Übersetzung, die ich übrigens extrem empfehlen kann. Ihr Lieben, das ist eine ganz tolle Übersetzung in moderner Sprache, die sehr nah am Grundtext ist. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Am letzten Abend gab es den Impuls, wie sieht das eigentlich praktisch aus? Ja, Leben teilen, das kann ich mir theoretisch jetzt vorstellen. Ja, ich lebe ja schon irgendwie im sozialen Kontext. Auf Gott sich ausrichten auch. Aber wie sieht denn das aus, ganz konkret? Leben teilen. Die guten Werke, die man sieht. Und der Vater im Himmel wird daraufhin gepriesen. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich möchte genau auf diesen Part der guten Werke nochmal hinaus. Da möchte ich einfach den Faden weiterspinnen vom letzten Gebetswochenabend. Das war am Freitag. Wir haben dann das Flipchart hier aufgestellt und haben Gedanken gesammelt unter der Überschrift kreative Liebe. Kreative Liebe. Denn einigen ist auch innerhalb der Woche klar geworden, dass wenn es darum geht, das Evangelium zu verbreiten, das Evangelium unter die Menschen zu bringen, es nicht nur, sage ich ausdrücklich, nicht nur darum gehen kann, das Evangelium in Worten weiterzugeben, sondern dass es durch die ganze Person, durch alles, was den Menschen ausmacht, unter die Menschen kommt. Die guten Werke, das ist nicht sowas wie, jetzt bringe ich mal die Oma über die Straße, weil das ja sonst niemand tut und die traut sich gar nicht. Oder dieses, ich ziehe mal dem Nachbarn die Mülltonne raus oder ich mähe ihm mal den Rasen, so dann habe ich ein gutes Werk getan, so Ranger-Motto, nicht Ranger, Pfadfinder-Motto, jeden Tag eine gute Tat. Wir haben so einen Nachbarn, ach, das war so eine blöde Biotonnen-Geschichte. Unsere Biotonne war immer viel zu klein und er hatte eine riesen Biotonne und sah dann, wie ich da mein Zeug da in die Tonne stopfen wollte und sagte, Ja, hier, Sie können da gerne noch bei uns was reintun. Das wird morgen geleert und das ist jetzt überhaupt kein Problem. Habe ich so gedacht, naja, ist ja eigentlich nett. Und habe ich dann auch gemacht. Naja, Sie wissen ja, jeden Tag eine gute Tat. Ich habe so gedacht, eigentlich war der Gedanke nett, wenn er das nicht hinterher gesagt hätte, hätte ich am liebsten mein Zeug wieder rausgenommen. Blöd. Die guten Werke. Die guten Werke, von denen da in der Bibel die Rede ist, das sind Auswirkungen, Werke, zum Teil auch Werke, das sind Auswirkungen des Glaubens. Auswirkungen des Glaubens. Das, was du bekommen hast, was dein Leben ausmacht, wirkt sich aus. Schon natürlicherweise ist das so. Auch für Menschen, die mit Jesus noch nicht unterwegs sind, ist das so, dass die durchaus ganz viele gute Dinge tun können. Das ist ja auch kein Wunder. Die sind ja auch von Gott geschaffen. Und du kannst hundertprozentig davon ausgehen, dass alles, was ein Mensch Gutes bewirkt, von Gott kommt. Woher sonst? Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Alles, was gut und vollkommen ist. Aber tatsächlich, der Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, der hat noch Dimensionen mehr von Dingen, die sich auswirken können in seinem Leben. Das sind gute Werke, die Gott erkennen lassen. Und es ging in dieser Woche sehr viel um Beziehung. Übrigens, das sind Eckpunkte unserer Vision, da erinnere ich euch nachher nochmal dran. Leben teilen und entschlossen auf Gott ausrichten. Das sind diese beiden Ausleger, wenn ihr so wollt, für diese Wahrheiten, um die in die Gesellschaft hineinzubringen. Wenn wir da mal so ein bisschen reinspüren, und das war in der Woche auch sehr deutlich und überhaupt auch in den letzten Wochen sehr deutlich, gute Werke können niemals irgendwelche Rezepte oder Konstruktionen sein. Niemals. Wenn das so ist, ihr Lieben, dann fällt mir 1. Korinther 12 ein, das, was ohne Liebe geschieht, ist wie ein scheppernder Topfdeckel, wie eine eiserne Schelle. Wenn ich denke, was Menschen vielleicht mal auf Gott aufmerksam gemacht hat in anderen Ländern oder zu bestimmten Gelegenheiten, und ich nehme das und denke, oh, das ist ja super, gib mir mal das Rezept, komm, das mache ich hier auch mal. Das kannst du vergessen. Garantiert, das ist eine Beleidigung für Gott, wenn ich das mal so sagen darf. Weil unser Gott ist so unglaublich kreativ und so unglaublich vielfältig, was man in jedem von euch, in jedem von uns schon sieht, dass jeder auf seine Art und Weise über Beziehungen seine Auswirkungen hat. Also die Quelle von diesen guten Werken, die Quelle von dem, was da steht, ist immer die Beziehung. Die Quelle ist also immer hier. Die Entschlossenheit, auf Gott ausgerichtet zu sein. Immer da. Davon geht das Herz über, sagt uns die Bibel. Davon geht was aus. Das ist was, was wirklich Menschenherzen berührt und verändert. Nie Rezepte und Konstruktionen. Nie der Zettel, den ich jemandem in die Hand drücke, den ich überhaupt nicht kenne. Erkennungsmerkmale von den guten Werken, die Gott erkennen lassen, und ich sage das deshalb, weil ich gleich noch ein bisschen praktisch werden will. Die Erkennungsmerkmale dieser guten Werke sind Zuwendung und Dienstbarkeit, so wie das bei Jesus war. Das Erste, was Jesus tat, war, sich den Menschen zuzuwenden und vor allem Menschen zuzuwenden, denen sich sonst niemand zuwandte. Und was auch ein Dienstmerkmal war, ganz buchstäblich, war die Dienstbarkeit. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen. Ich bin gekommen, um zu dienen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also lasst uns mal in der nächsten Zeit oder lasst uns einfach nicht aufhören, dahin zu schauen, wie war denn Jesus als Gesandter unter den Menschen? Wie hat er denn ihr Herz erreicht? Wir haben ja in der Gebetswoche immer 20 Minuten, gut 20 Minuten vor dem Gebetsabend Bibel gelesen aus dem Matthäusevangelium. Und wie das immer so ist, wenn man Bibel liest, immer wieder mal, da gibt es Stellen, die standen da vorher noch nicht. Das ist das Tolle an der Bibellese. Die Erkennungsmerkmale, wie gesagt, der guten Werke sind Zuwendung und Dienstbarkeit. Ich lese euch mal eine Passage vor, die mir genau in dem Zusammenhang extrem aufgefallen ist. Und zwar steht die Matthäus 12, 18 bis 21. Das ist ein Verweis auf Jesaja 42. Da steht, damit erfüllt würde im Matthäus-Evangelium, über Jesus wird gesprochen, seht, das ist mein Diener, den ich erwählte, den ich liebe und über den ich mich freue. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er verkündet den Völkern das Recht. Er wird nicht streiten und nicht herumschreien. Man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. So verhilft er den Recht zum Sieg und auf ihn werden die Völker hoffen. Das ist eine ziemlich detaillierte Beschreibung für die Person Jesu. Also wieder diese Ermutigung, ganz genau hingucken, wie war Jesus als Gesandter unter den Menschen? Zuwendend, dienstbar, gleichzeitig voller Autorität. Diese Zuwendung und diese Dienstbarkeit, die möchte ich mal so nennen, wie wir das am Freitagabend getan haben. Nennen wir das wirklich kreative Liebe. Da ist wirklich ein Licht aufgegangen. So, es geht darum tatsächlich um Liebe. Wir hatten hier, da oben seht ihr es auf dem Tisch, Teelichtchen stehen mit Namen drauf. Jeder, der kam zur Woche, konnte da sein Namensschild draufkleben. Dann haben wir die angezündet abends und haben sie hier in die Mitte gestellt. Als Symbol dafür so, ich nehme diese Wahrheit, ich nehme diese Wahrheit, ich bin das Licht der Welt, weil Jesus mir sagt, du bist das Licht der Welt, deswegen sage ich, okay, du hast recht, ich nehme das. Und wir haben diese Teelichtchen angezündet. Das ist jetzt nicht so ein Flammenwerfer hier, da wollte ich jetzt eigentlich was mitmachen, na gut. Sie hier zusammengestellt und es war, glaube ich, ein gutes plakatives Bild dafür, was es bedeutet, wenn Licht im nicht ganz hellen Raum ist. Und dieses Lichtchen oder diese vielen Lichter inspirierten jemanden zu sagen, er hat verstanden, das Evangelium zu verbreiten sind eben nicht diese Rezepte und nicht die Konzepte, sondern das Evangelium zu verbreiten ist die Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Das ist die Liebe, die den Unterschied macht. Die Liebe ist die Motivation für all das, was ich tun kann. Und diese kreative Liebe bedeutet, auch da kannst du dich wieder total entspannen. Jeder gibt individuell, jeder strahlt individuell aus und nur das, was er hat. Gott verlangt nicht von einem Menschen etwas zu geben, was er gar nicht hat. Manchmal ist es so, dass wir nicht genau uns im Klaren darüber sind, was wir alles haben. Das gibt es allerdings. Also viele von euch, die schon länger mit Gott unterwegs sind, werden wissen, dass im Laufe eures Lebens so Dinge entwickelt worden sind, wo ihr gedacht habt, boah, ich habe nie gewusst, dass ich das kann und hups, auf einmal wusstest du, du kannst es aber doch. Das ist eine Entwicklungsfrage, das ist eine Befreiungsfrage. Je länger du mit Jesus unterwegs bist, umso mehr wirst du befreit zu der Person, die du wirklich bist. Das ist was anderes. Also alles, was in dich hineingelegt worden ist, wird Gott gebrauchen wollen. Und ich kann dir nur empfehlen, ich habe das mal gemacht vor langer Zeit, wirklich in so einer ganz tiefen, intensiven Begegnung mit Gott, ihm gesagt, Herr, du kannst mit allem, was du in mein Leben hineingelegt hast, zum Ziel kommen. Trau dich, das mal zu sagen. Alles, was drin ist in dir. Und du wirst dich wundern, was da noch alles drin ist. Aber tatsächlich über das hinaus sollst du nicht ausstrahlen, kannst du gar nicht. Sollst du dich auch nicht auswirken, dafür gibt es andere. Und letztlich ist die ganze Vielfalt der Menschen zusammengenommen noch nicht mal alles, was Gott eigentlich ist. Unendlich kreativ, unendlich individuell. Ich möchte mal ganz konkret heute Morgen drei Bereiche umreißen, die von den Auswirkungen des Glaubens. Wenn du denkst, naja, was soll ich mir denn da jetzt runter vorstellen? Okay. Zuwendung in Dienstbarkeit, aber auch in Autorität. Das ist ganz wichtig. Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, die bringen oft aus vollem Herzen das ein, was sie geben können, ihre Gaben ein, ihre Barmherzigkeit, all das, was sie so haben. Aber sie sind oft verzagt, ziehen sich zurück, wie auch immer. Diese ganze geistliche Dimension, die Christus wiederherstellt für die, die an ihn glauben, die haben die Kinder Gottes. Und unterschätze nicht deine Autorität. Du bist ausgestattet. Ausgestattet. Alles unter der Rubrik: das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ich finde das so super formuliert, wie das hier steht in dieser neuen Übersetzung. Niemand zündet eine Lampe an und stellt sie unter den Eimer. Im Gegenteil, man stellt die natürlich auf den Lampenständer, damit das Licht gesehen wird. Und ich glaube, ganz ehrlich, viele von uns, vielleicht bin ja auch nur ich das, wir sind Meister im Licht unter den Scheffel stellen. Ich habe hier so ein Armband hier so und ich weiß auch nicht, das ist mir ganz peinlich, wenn das so auffällt. Ich stecke das mal hier unter den Ärmel, dann sieht man das nicht so. Aber vielleicht sollte ich das ja gar nicht in meinen Ärmel stecken. Ach Mann, ist das dämlich. Fällt so auf, und wenn ich es ins Dunkle halte, ach, peinlich. Wer so ein bisschen mit Diskprofil unterwegs ist, ja, der weiß, dass das Schlimmste für einen stetigen Menschen ist, wenn er auffällt. Kennt ihr das so ein bisschen? Ja, die offensiven Menschen, die haben eigentlich nicht so ein Problem damit. Aber die defensiven Menschen, und die sind von Natur aus meistens die stillen Diener, die haben ein Riesenproblem damit aufzufallen. Ich lasse das jetzt mal raushängen hier. Und ich lasse auch mal den Punkt auf der Stirn, auch wenn ihr das völlig bescheuert findet. Und damit ich mich selber auch noch dran erinnere, klebe ich mir auch noch einen Punkt auf die Hand als Zeichen meiner Identität. Denn das sehe ich ja sonst nur, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich bin Kind Gottes. Ich bin Licht der Welt. Natürliche Gaben, Geistesgaben, Verhalten, lebensschaffende Worte. Ich möchte drei Rubriken aufmachen. Als erstes, und das kam am Freitag auch ganz leicht, ganz niederschwellig, das Verhalten, was ich an den Tag lege gegenüber den Menschen. Wenn ich mit Christus unterwegs bin, dann darf ich, wenn ich mich erinnere, ich bin Licht der Welt, ich bin Kind Gottes, darf ich die Dinge ausstrahlen, die Christus ausstrahlt. Ein freundliches Lächeln, ein freundlicher Gruß, jemandem einen guten Tag wünschen, der scheinbar bedrückt oder sonst wie daherkommt. Ganz niederschwellig. Jemandem in die Augen gucken, wenn man im Geschäft der Kassiererin oder wie auch immer, in die Augen gucken, der einen schönen Tag wünschen, wenn du einkaufen gehst. Frank hat letzten Sonntag völlig zu Recht gesagt, beten für die Leute, die uns umgeben. Aber ich meine jetzt dieses Buchstäbliche, Praktische. Ja, im Grunde genommen ist diese Aussage, die da steht in der Bibel, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, kommt nach den Seligpreisungen, die Jesus sagt. Er markiert, wie die Menschen sind, die mit Gott unterwegs sind. Die sind eben sanftmütig durch den Geist Gottes und nicht rechthaberisch. Die sind friedfertig, nicht nur passiv friedfertig, sondern sie stiften Frieden. Die sind gerechtigkeitsliebend, die sind barmherzig. Jesus wirbt damit, selig sind die, die barmherzig sind. Selig sind die, die Gerechtigkeit lieben. Selig sind die Friedenstiften, selig sind die Sanftmütigen. Auweia, wenn du das jetzt mal so scannst in deinem Leben, bin ich das immer? Wahrscheinlich nicht immer. Aber du kannst jederzeit an die Quelle, jederzeit anzapfen. In der Kraft des Geistes, die dich erfüllt, bist du in der Lage. Die Bibel spricht von der Frucht des Geistes, die entsteht in dir, wenn du dich immer wieder und immer wieder entschlossen auf Gott ausrichtest, dass sich in dir was verändert. Dann kannst du sanftmütig sein, wenn alles sich zopft um dich. Dann kannst du Frieden stiften, wenn was unüberbrückbar ist. Und dann kannst du der Gerechtigkeit nachjagen, wenn alles himmelschreiend ungerecht ist. Das Verhalten, dein Verhalten, ganz niederschwellig. Ein freundliches Guten Morgen, gesegneten Tag. Das Zweite, ein Riesenbereich, den ich heute nur anreißen kann, sind lebensschaffende Worte. Das, was wir so reden. In Sprüche 15, 23 steht, wie gut ist ein Wort zur richtigen Zeit. Die Bibel spricht ganz viel über Worte übrigens. zurecht, weil mit Worten kann man unfassbar viel Unheil anrichten, aber auch ganz viel Heil anrichten. Lebenschaffende Worte. Paulus schreibt den Ephesern: Betet für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn ich meinen Mund aufmache, damit ich freimütig rede, wie ich reden soll. Allerdings hatte natürlich, Paulus bezieht sich auf tatsächlich das Predigen des Evangeliums, das war sein Auftrag. Das war sein Auftrag. Er sollte das Evangelium unter die Heiden bringen. Das war ein gottgegebener Auftrag, den er offensichtlich in dieser Zeit empfangen hat, als er blind dalag, um sich dann für Jesus zu entscheiden. Betet für mich, dass Gott mir die richtigen Worte schenkt, zur richtigen Zeit. Das ist eine Waffe in unserem Mund, die Worte, ihr Lieben. Da sage ich euch, glaube ich, nichts Neues. Lebenschaffende Worte, Freundlichkeiten, keine Schmeicheleien, keine Heuchelei, nichts, irgendeine Sülze, Himmelswillen, was wahr ist und Heil macht. Ich möchte euch ein Beispiel, fällt mir ein, Anja, du bist für mich so ein Beispiel. Es gibt kein Brief, kein irgendwie so Tschüss, ohne dass du sagst, Gott segne dich. Das finde ich toll. Immer so ein Smiley darunter, Gott segne dich. Oh, das ist toll. Ich glaube dir, dass du das wirklich auch so meinst. Und ich glaube, es ist auch so deine Art, damit Frieden zu stiften, zu überbrücken. So nach dem Motto, wenn irgendwo Stress ist, komm, mach mal halblang. Toll. So einfach. Gott segne dich. Also das Licht hier aus dem Ärmel poolen. Und sagen, Gott segne dich. Oder bei WhatsApp-Nachrichten, dieses Zeichen mit den segnenden Händen. Ne? Also unter uns hier so, da schicke ich die tonnenweise in die Gegend. Aber so unter Leuten, die jetzt damit nicht so vertraut sind, da denke ich, schiebe ich das vielleicht doch hier wieder unter den Ärmel. Nein, ich gewöhne mir das an, auch dieses Zeichen Leuten zu schicken, wenn die irgendwie Hilfe brauchen, wenn sie Gutes erwarten dürfen, kommen gleich drei solche segnenden Hände. Lebenschaffende Worte. Und in diesen lebenschaffenden Worten gibt es natürlich nicht nur so eine natürliche Dimension, sondern es gibt auch eine geistliche Dimension, das ist gar keine Frage. Da komme ich jetzt drauf. In all diesen Dingen gibt es auch für die Kinder Gottes diese geistliche Dimension. Das ist diese Wiederherstellung zur vollen Ebenbildlichkeit, die geistliche Dimension. Das sind die Gaben des Geistes. 1. Korinther 12. Kann ich euch nur ermutigen, lest das einfach mal nach. 1. Korinther 12 gibt es ein ganzes Kapitel, ist speziell in eine Gemeinde geschrieben, die wie verrückt Geistesgaben praktizierten und wo wirklich Chaos in Dosen war. Ja? Deswegen hat der Paulus denen das geschrieben, so liebe Leute, passt mal auf, ihr seid da echt begabt durch den Geist Gottes und jetzt lenke ich euch das mal in gute, geordnete Bahnen. Das ist eigentlich ganz süß, weil das brummte da von Wort der Weisheit, prophetischem Wort, von Wort der Erkenntnis, von Sprachenrede, von prophetischem Reden, von Krankenheilungen und Wunderwirkungen. Das ist toll. Und die Korinther waren ja noch nicht so lange aus ihrem Götzenkult raus. Ja, das war noch recht unreif, wie die damit umgingen. Und deswegen ordnet Paulus das. Und er sagt, tatsächlich spricht von diesen Geistesgaben, dass sie der Gemeinde geschenkt sind zur Auferbauung. Das ist gar keine Frage. Aber er spricht zwei Kapitel später im 1. Korinther 14 auch darüber, dass vor allem eine Gabe den Menschen dient. Und das ist in dem Zusammenhang der lebensschaffenden Worte, das ist die Gabe des prophetischen Redens. 1. Korinther 12 ist das Kapitel über die Geistesgaben, 1. Korinther 13 ist dieses gigantische Kapitel über die Liebe, ganz bewusst. Und 1. Korinther 14, dann schreibt er den Korinthern, folgt also dem Weg der Liebe. Da sind wir wieder bei der kreativen Liebe. Folgt dem Weg der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben, ganz besonders aber um die Weissagung. Wer weissagt, redet zu den Menschen, baut auf, ermahnt, tröstet. Weissagung führt den Menschen zu Gott. Vers 24. Wow. Ich würde mir wünschen, dass wir das trainieren hier unter uns. Eines Tages möchte ich Berichte hören. Ich habe der Kassiererin beim Marktkauf angesehen, der geht's nicht gut. Und ich habe ihr gesagt, pass auf, ich sehe das und das in deinem Leben und ich segne dich damit, dass sich das wendet, das Blatt. Und dass die Frau tatsächlich oder der Mann, wem auch immer du begegnest, daraufhin zu Gott findet, weil das sind Dinge, die kein Mensch wissen kann. Aber der Geist Gottes kann es wissen. Wir werden uns darin trainieren, wir werden das üben, das gehört erstmal hier rein, weil Macht der Worte, auweia, wenn die nicht zur richtigen Zeit und nicht richtig sind, können sie furchtbares Unheil anrichten. Aber wir wollen uns da nicht einschüchtern lassen, sondern wir wollen ja dieses Knicklicht hier aus dem Ärmel holen und alles für möglich halten. Die Worte. Ein dritter Bereich, also das Verhalten entsprechend der Seligpreisung, das Verhalten entsprechend der Charakterbildung durch den Heiligen Geist. Die Worte, der ganze dritte Bereich sind die Gaben überhaupt. Natürliche und geistliche Gaben. Das ist auch erstmal ganz niederschwellig. Also die erste, die mir dazu einfiel, Renate, das erste, was mir dazu einfiel, die Renate ist eine geniale Zuhörerin. Habt ihr das auch schon gemerkt? Meine Güte. So wie schnell sind wir, hören kurz zu und dann da geht es gleich los. Und Renate hört zu und guckt einen freundlich an dabei. Und du kannst immer noch reden und immer noch reden. Und dann sagt sie was total Weises, Sanftes dazu. Und du fühlst dich immer noch ermutigt, immer noch weiterzureden. Ich weiß nicht, wie lange du das aushältst. Okay. Eine Gabe. Preis den Herrn. Nicht nur für hier. Überhaupt. Damit bist du natürlicherweise offensichtlich ausgestattet. Zuhören, wusstest du überhaupt, dass das eine Gabe ist? Na, ab heute hoffentlich. Jemand anders fiel mir ein von wegen natürlichen Gaben. Man denkt immer so an, ja, kann gut rechnen, kann gut künstlerisch aktiv sein, kann gut fotografieren oder so. Nein, ich meine so diese Gaben, die sich im zwischenmenschlichen Bereich äußern. Der Heiko fällt mir ein dabei. Heiko. Ich finde, du bist ein Kämpfer. Ein Kämpfer für Gerechtigkeit. Und für die, die es nicht leicht haben in ihrem Leben. Ich finde das genial. Ich glaube, das hat Gott in dein Leben reingelegt. Und das ist genau dieses Ding von den Seligpreisungen. Selig sind die, die nach Gerechtigkeit streben. Und wenn die das nicht hier erfahren, dann werden die getröstet werden. Und das ist alles dieses, das Zuhören, das Segnen, das Kämpfen für Gerechtigkeit, für die sonst keiner kämpft, das sind alles, merkt ihr, das sind alles Teile der Person Jesu. Alles ein Stück von Gott. Niemand muss das alles haben. Heiko, wenn ich dich jetzt mal in die Zuhörenprobe nehmen würde, ich glaub nicht. Und umgekehrt, Renate, wenn ich dich so da mal in dieses Feld stellen würde, na, zu erkämpfen, richtig handfest zu erkämpfen, dass Gerechtigkeit geschieht, ihr Armen. Das wäre schwierig. Schwierig. Geht auch, aber mit Kraftaufwand. So. Oh weia, kann das wieder gut machen, oder? Ihr merkt die Gaben. Schon im Alten Testament hat Gott sich Handwerker ausgesucht, die Besten, die ihm die Stiftshütte bauen sollten. Er hat gesagt, der, den will ich dafür. Das Beste. Und das sollten wir auch so machen. Wir sollten uns nicht mit irgendwas, also in der Gemeinschaft, nicht mit irgendwas zufrieden geben, wenn wir jemanden kennen, der was besser kann, dann sollten wir sagen, hey, mach du. Diese natürlichen Gaben. Unsere zweitälteste Tochter hat sich auf eine neue Berufsspur begeben müssen und sie ist Schriftdesignerin. Und zusammen mit der Inspiration des Heiligen Geistes entwirft sie Schriften. Sie entwirft Schriften ganz individuell für Leute. Für Visitenkarten, Einladungen, also so in dem Sinne, was präsentiert den Menschen? Wenn jemand dir eine Visite, also wenn ich dir jetzt meine Visitenkarte in die Hand drücken würde, freue ich mich, wenn die Visitenkarte irgendwas mit mir zu tun hat und nicht irgend so ein, naja, ganz nettes Konstrukt ist. Sie feilt und bastelt so lange daran rum, dass sie weiß, dieser Schriftzug ist genau der. Und diese Farben und die Art und Weise, wie ich das mache, ist genau diese Person. Und die Leute bestätigen ihr das. In dem Zusammenhang fällt mir so ein, dass die Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Name mit einem anderen Schrifttyp geschrieben ist im Buch des Lebens. So wie der Mensch eben ist. Das ist sowas, was man leidenschaftlich in sich hat. Und das ist ja auch von Gott. Also wenn jeder seine Leidenschaft lebt an dieser Stelle, diese natürliche Begabung und tatsächlich das durch den Heiligen Geist inspiriert ist, ist das ein unglaublicher Segen. Das ist tatsächlich dieses Licht, was leuchtet. Ihr könntet das jetzt auch alles verstecken, was ihr so könnt und habt, immer schön in den Ärmel hier. Und trotzdem wisst ihr, ihr seid das Licht der Welt. Und das Licht soll leuchten mit den guten Werken. Denn alle diese heilsamen Dinge weisen auf Gott hin. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Manchmal, wenn Menschen was besonders Gutes erleben, die sonst gar nicht an Gott denken, die sagen dann, ja, da ist ja doch das Gute im Menschen. Oder manche versteigen sich dahin zu sagen, ja, das ist ja wohl doch christliche Nächstenliebe, so ganz von entfernt hinten, da klingelt dann so ein bisschen was, christliche Nächstenliebe. Aha, ja, das Gute im Menschen ist natürlich nicht das Gute aus dem Menschen raus, sondern das ist das, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Es scheint tatsächlich so zu sein. All diese guten, heilsamen Dinge, die weisen offensichtlich sofort auf Gott hin. Ist das nicht genial? Und es ist so entspannend. Folgt dem Weg der Liebe, sagt Paulus. Das finde ich so schön ausgedrückt. Folgt dem Weg der Liebe, kreative Liebe. Gott will sein Heil verbreiten mit seinen Kindern. Ich stelle jetzt mal nicht diese Teelichte da oben hin, hier vorne hin, mit den Namen. Ich möchte euch ein anderes Symbol mitgeben. Das ist schon wieder in den Ärmel gerutscht hier. Diese Knicklichter, die stehen schon so lange im Büro rum. Das leuchtete schon vorher, habe ich gedacht, Mist, wieso leuchtet das schon? Aber nein, das ist nett, so ist es ja. Die leuchten schon. Ich kipp sie hier mal aus. Und ohne, dass ihr sie geknickt habt, normalerweise leuchten die erst, wenn man sie geknickt hat, ohne, dass ihr sie geknickt habt, leuchten die schon. Ihr könnt da gar nichts gegen machen. Ihr könnt das leuchtende Ding jetzt nur noch nehmen und euch in den Ärmel stecken, damit man es nicht sieht. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn du möchtest, nimm dir so ein Ding mit. Und ich glaube, so ein bisschen mehr fluoresziert dann doch noch, wenn du es ins Dunkle hältst. Hier sind so Verknüpfungskappen, mit denen ihr euch, die übrigens, das ist auch wieder super, ihr seid darauf angewiesen, euch gegenseitig das Ding umzubinden. Das schafft man nicht alleine. Man muss es biegen und dann mit diesem Verknüpfungsding da drum machen. Folgt dem Weg der Liebe. Seid kreativ. Mit Verhalten, ganz niederschwellig, mit Verhalten, mit Worten, mit euren Gaben, voll rein ins Leben. An 6 Tagen in der Woche sind wir unter den Menschen. Preist den Herrn. Und auch in diesem Symbol mit diesen Teelichtern war uns das wichtig. An einem Tag der Woche tatsächlich stehen wir hier alle zusammen. Das war alles einklumpert und ganz schön hell, sah ganz schön gut aus. Aber es ist genauso wichtig, das ist die Tankstelle sozusagen, ja. Und es ist genauso wichtig, dass sich diese Lichter wieder verteilen in den ganzen Raum. Über den Raum, über die Region verteilt, da wo auch immer ihr herkommt. Gott will sein Heil verbreiten mit seinen Kindern, mit dir und mir. Sein Entschluss. Und ich behaupte heute Morgen zu sagen, Herr, dein Reich kommt. Wir sprechen das aus. Das gehört auch zu der Kraft der Worte. Es gehört auch dazu, Wahrheit zu proklamieren. Auch da dürfen wir uns mehr trainieren, Bibelwort auszusprechen, über dieser Stadt, über der Region, über dem Leben von Menschen diese Wahrheit zu nehmen und in der Autorität Gottes auszusprechen. Ich möchte euch zum Schluss, das ist euch sicherlich schon sehr vertraut, aber ich möchte euch zum Schluss noch ein Bild der Zukunft malen, was ganz speziell auch für diese Gemeinde gilt. Ihr seht immer vor und nach dem Gottesdienst diesen Vorspann, den Ablauf, unsere Vision, Gemeindestrategie. Das ist nicht etwas, was irgendwer sich ausgedacht hat, sondern das sind zusammengefasste Dinge, die seit Entstehen dieser Gemeinde Gott in diese Gemeinde hineingesprochen hat. Und der Gemeinde gesagt hat, in welcher Weise er hier an dieser Stelle sein Heil ausbreiten möchte. Ich möchte euch mal bitten, die erste Folie anzuschmeißen und stellt euch jetzt mal vor, Eine Vision ist etwas, Bill Hybels hat das mal so schön ausgedrückt, eine Vision ist etwas, was ein Bild der Zukunft malt, was mich begeistert. So stellt euch vor, eines Tages, ich hoffe in nicht allzu langer Zeit, das ist die Vision Gottes über diese Region. Im Harz wird der dreieinige Gott angebetet. Jeder erlebt sein Handeln und Wirken. Ein Bild der Zukunft. Wir wissen, zur Anbetung wollen wir als Gemeinde vor allem durch Lobpreis kommen. Und aus dieser Anbetung wird diese Identität genährt. Aus der Anbetung, aus dem sich Gott zu nahen, wird genährt, wer ich bin. Wer ich bin. Wenn ich diesen Punkt hier auf meiner Hand sehe, oder ihr den hier vor meinem Kopf, im übertragenen Sinne, ich weiß, wer ich bin. That's who you are, that's who I am. Eines Tages herrscht im Harz ein Klima der Versöhnung. Menschen, egal welcher Herkunft, begegnen einander mit Wertschätzung und sind einander von Herzen zugewandt. Sowohl Gemeinde als auch Gesellschaft sind geprägt von Einheit und Verbundenheit. Im Gegensatz zu Trennung und Entzweiung, die Gemeinde ist für alle eine Heimat. Und aus der Anbetung zur Versöhnung durch Leben teilen, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben als Gemeinde. Wir sind entschlossen, wir wollen unser Leben teilen mit Menschen. Das ist die Grundlage für Jüngerschaft, das ist die Grundlage für, wir gehen miteinander unseren Weg und wir gehen ihn als Licht und Salz mit den Menschen. Und dann stell dir vor, der Harz ist lebendig. Bei allem, was du hier an Verfall, an Niedergang und was auch immer siehst, Gott will, der Harz ist lebendig. Und eines Tages wird die gesamte Harzregion blühen, geistlich, wirtschaftlich und sozial. Veranstaltungen von Gemeinde, Stadt strahlen Lebensfreude aus. Das persönliche, geistliche Wachstum jedes Einzelnen wirkt ansteckend auf andere. Ansteckend. Das ist das Licht. Das ist die kreative Liebe. Und wir wissen, auch wieder nur aus der Anbetung kann Leben und Wachstum entstehen. Und unser Part dabei ist die Entschlossenheit, sich auf Gott auszurichten. Immer wieder du, Herr, die Entschlossenheit. Ich will in deine Fußstapfen treten. Ich will mein Leben auf dich ausrichten, von dir prägen lassen. Und wenn du diese PowerPoint-Schleife so vor oder nach dem Gottesdienst siehst, dann pfeif dir das rein. Wenn du das im Schlaf kannst, ist das nicht schlecht. Das ist, warum wir hier oben in Clausthal-Zellerfeld Gemeinde sind. Mit anderen Christen der Region und der Stadt zusammen wird Gott das umsetzen. Und das alles geschieht nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch meine Anstrengung, nicht Konzepte, Rezepte, Traktate, wie auch immer, sondern durch seinen Geist. Das richtige Verhalten zur richtigen Zeit, das richtige Wort zur richtigen Zeit, Autorität als Kind Gottes zur richtigen Zeit. Ich möchte noch beten zum Schluss. Könnt ihr ausmachen? Ja, gut. Seid so lieb, steht auf. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Woche. Ich danke dir für deine Wahrheit, für deine Befreiung, für deine Wiederherstellung für jeden einzelnen, Herr. Und ich danke dir, dass wir neu verstehen dürfen, dass es nicht bei uns bleiben soll. Ich danke dir, dass du willst, dass allen Menschen geholfen werde, dass alle Menschen dein Heil erfahren, Herr. Ich danke dir für diese Zeit, in der wir jetzt leben. Ich danke dir für das Zutrauen, was du zu uns hast. Und ich möchte jeden Einzelnen von euch hier segnen, in dem Namen des Herrn Jesus Christus von Nazareth, der im Fleisch gekommen ist, dass er die Identität als Kind Gottes neu in sein Herz schreibt, dass er neu in sein Herz schreibt, Licht und Salz zu sein, und dass er weiß, er ist Kind Gottes und hat Mandat und Segen und Kraft des Heiligen Geistes im Leben seine Auswirkungen zu haben. In Jesu Namen. Ich möchte euch jetzt an dieser Stelle bitten, es ist ein bisschen herausfordernd, statt Schlusssegen, wendet euch doch bitte zu zweit einander zu, sagt euch kurz, wo ihr in eurem Alltag seid, mit welchen Menschen ihr Kontakt habt und lasst euch segnen gegenseitig. Das darf jetzt ein paar Minuten dauern. Okay, und geht wirklich mit dem Segen. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch gleich noch so ein Knicklicht nehmen und das als Zeichen, oder wer auch mag, sich hier noch so einen Punkt irgendwo hinkleben, als Zeichen der Identität.